Du bist Teil der Natur. Es finden auch Verabredungen natürlich draußen statt, egal wie das Wetter ist. Es gibt Verabredungen, da machst du dir eine Thermoskanne und gehst Nordlichter gucken mit heißem Tee. Diese Intensität der Begegnung, die du in Island hast, das kennen wir, glaube ich, nicht so. Da bist du so überwältigt, das macht wirklich was mit deiner Seele. Aber ich liebe den extremen Norden auch sehr. Der Arctic Circle ist eigentlich für mich das Geheimnis im Moment. Ich war tatsächlich im letzten Jahr im Juli, nee, im Juni war ich da und habe mich gewundert, da war nichts los.
Herzlich willkommen, hier ist Frei Raus, der Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und ich möchte dich heute entführen nach Island. Island, Traumreiseziel, oder? Total eine Sehnsuchtsdestination, atemberaubende Landschaften, wenig Menschen, das ist ja immer eine tolle Kombination. Aber wir werden heute erfahren, dass diese wenigen Menschen, die in Island leben, oft ganz besondere sind. Ich habe heute eine Frau zu Gast, die sich sehr, sehr gut auskennt in Island. Anne Siegel. Anne hat verschiedene Bücher schon geschrieben über Island. Jetzt gerade ein neues, wo Islands wilde Seele wohnt. Außergewöhnliche Menschen und ihr Leben mit der Natur. Anne selbst ist auch ein außergewöhnlicher Mensch, sprüht nur so vor Lebensfreude und schafft es wirklich auf eine ganz besondere Art und Weise mit ihren Erzählungen zu begeistern. Insofern freue ich mich sehr, dass sie hier heute erzählt, dass ich mit ihr sprechen darf über Island und auch über das, was wir von Island und von den Menschen in Island lernen können für unser Leben hier, wo auch immer wir gerade stecken. Wir sprechen aber auch darüber, wie sich Island jenseits der großen Touristenströme entdecken lässt. Denn Island ist natürlich mittlerweile auch ein sehr beliebtes Reiseziel. Dazu hat unter anderem Instagram beigetragen und die vielen grandiosen Landschaftsfotos, die dort geteilt werden. Wir sprechen über Kreativität, das Connecten, über Vulkane, Eisbaden, über Ziggy und Brad Pitt. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Gespräch. Wir gehen da jetzt gleich rein. Atmen aber vorher noch einmal tief durch. Ich habe an dieser Stelle ein schönes Zitat für dich. Die Natur muss gefühlt werden. Wer sie nur sieht und abstrahiert, kann Pflanzen und Tiere zergliedern. Der wird die Natur zu beschreiben wissen, ihr aber selbst ewig fremd sein. Ist von Alexander von Humboldt und beschreibt auf wunderbare Art und Weise die Philosophie der Reisemanufaktur Fram Science and Travel. Gegründet hat Fram Science and Travel Dr. André Baumeister, der hier auch im Podcast schon des Öfteren zu Gast war und der auf den Reisen, die er anbietet, Abenteuer mit Wissenschaft verknüpft. Wenn du mit Fram Science and Travel unterwegs bist, dann bekommst du einen tiefen Einblick da rein, wie unser Planet funktioniert und du wirst kulturelle, geografische Besonderheiten verschiedener Destinationen hautnah erleben und erfahren. Du kannst mit André und seinem Team unter anderem in die rumänischen Karpaten aufbrechen, in die marokkanische Sahara, zu den Orcas und Buckelwalen im Norden Norwegens oder zu den abgeschiedenen Vulkaninseln der Bandersee. Die Exkursionen jetzt im Sommer sind schon fast alle ausgebucht, aber ab Herbst hast du wieder die freie Auswahl. Es waren schon einige FreiraushörerInnen mit Fram Science and Travel unterwegs und total begeistert. Wenn du in diesem Jahr 2025 noch eine Reise buchst bei Fram Science and Travel und bei der Buchung angibst, dass du frei raushörst, dann bekommst du sogar 10% Rabatt auf den Reisepreis. Und das ist bei so einer Reise eine ganze Menge. Alle Infos, alle Reiseziele findest du auf framsciencetravel.de. Framsciencetravel, alles zusammengeschrieben.de. Anne, herzlich willkommen hier in Hamburg, herzlich willkommen bei Frei Raus.
Dankeschön, hallo Christo.
Schön, dass du da bist, aus Köln angereist. Du bist gerade auf Lesetour, bist heute Abend hier in der Nähe von Hamburg und machst eine Lesung, liest aus deinem neuen Buch vor. wo Islands wilde Seele wohnt. Über Island erzählst du vor allen Dingen über Menschen, die in Island zu Hause sind und die eine ganz besondere Beziehung auch zur Natur haben. Das ist in Island ja fast nicht möglich, die nicht zu haben, oder? Weil ja. In Island ist die Natur einfach sehr, sehr präsent und das ist auch einer der Gründe, warum du da so gerne bist.
Das stimmt total. Du kannst in der Hauptstadt sein, in Reykjavik, und ich liebe diese kleine, süße Hauptstadt. Das hört jetzt keine Isländerin und kein Isländer, die sagen würden, das ist unsere Metropole, wo ja 2/3 dieser 400.000 Menschen leben, die Island dann inzwischen doch hat. Da bist du eigentlich, du hast Straßenzüge, du hast Orte, wo du eigentlich ständig aufs Meer und auf die Berge guckst. Und was ich besonders liebe, das ist eine Großstadt, wo die Wildgänse drüber ziehen oder die Singschwäne. Ganz toll.
Seit wann bist du in Island verliebt?
Ich muss mal wirklich gerade überlegen. Ich hatte das ja nicht als so ein langfristiges Projekt geplant. Ich wollte da ja nur eigentlich einmal kurz hin und alte deutsche Frauen finden, deren Geschichten noch nicht erzählt worden waren.
Filmbuchprojekt auch, ne? Haben wir ja schon drüber gesprochen, genau. Auch hier im Podcast. Mhm. Das ist jetzt ein paar Jahre her, war zu Corona-Zeit, ne?
Ja, ich habe heute auch überlegt, wie lange das her ist. Ich kann dir das leider gar nicht sagen. Ja, das muss um Corona gewesen sein. Das war das Jahr 2010, als ich das erste Mal da war. Das war, glaube ich, Anfang 2010 oder 2009. Ja, das war der Winter. 2009, 2010, ein wahnsinnig kalter Winter. Minus 25 Grad, so richtig voll die Breitseite gleich. Und denkwürdig eben, weil er so kalt war. Nicht ahnend, dass die Winter danach noch kälter würden oder die Winter, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten. Da bin ich das erste Mal nach Island gekommen mit dem festen Plan. Ach, ich gucke mir das hier mal an. Ich mache mal ein paar Interviews. Und dann, ja, ich habe mich schockverliebt in dieses Land, in das ich vielleicht schon viel eher gereist wäre, wenn das nicht damals ja mal auch so teuer gewesen wäre. Das war ja fast unleistbar teuer. Und ich kam nun dahin in einer Zeit, als die Finanzkrise ganz viel auch mit den Menschen gemacht hat. Das heißt, ich habe eben auch Leute getroffen, das habe ich später in meinen Romanen auch so ein bisschen verarbeitet, die von den Finanzwikingern zu so ganz fragilen Persönlichkeiten geworden waren, die Werte in Frage gestellt haben, die eben übrigens auch wieder zurück in die Natur gegangen sind. Also ich habe vor 2 Wintern selber das Eisbaden entdeckt. Und in Island war das so, dass das die Zeit war, wo die Leute sich der Natur wieder auch körperlich genähert haben. Und ja, ich kann mich noch erinnern, dass die ersten dann anfingen, im Meer zu schwimmen. Das war selbst in Island damals ganz exotisch und heute macht das, glaube ich, jeder Zweite dort.
Was bedeutet das denn, dass du so Island-affin bist, ganz praktisch heute? Also wie oft bist du da? Lebst du da teilweise richtig? Weil du bist ja eigentlich, ich weiß gar nicht, ob du Kölnerin bist, aber bist in Köln zu Hause? Ja, also, hier in Deutschland?
Ja, ich lebe
in
Köln.
Ja, bist du in Köln?
Das ist, glaube ich, der Ort, an dem ich sehr wenig Zeit verbringe, ehrlich gesagt. Weil jetzt bin ich ja zum Glück auch wieder on the road mit meinem Buch. Und ich bin ein notorisch fernwehkranker Mensch. Also seit ich denken kann, hatte ich immer fürchterliches Fernweh. Und wenn ich so ein bisschen rumjuckeln kann, durch die Gegend ziehen kann, auch neue Orte entdecke, wenn es ganz fremd ist, gefällt es mir meist sehr gut, weil es eben was zu entdecken gibt, dann bin ich irgendwie von meinem Naturell doch eher so in meiner Umgebung, möchte ich fast sagen. Also im Schnitt bin ich so alle 8 Wochen in Reykjavik. Also ich werde den ganzen Mai dort verbringen. Ich habe am 7. Mai meine letzte Lesung und dann gibt's eine Pause. Und ich werde im Mai an einem Buch schreiben dort. Was mich aber neben der Natur eben sofort eingenommen hat, und das war ein Grund, öfter dahin zurückzukehren, waren wirklich die Menschen, die auch auf mich zugekommen sind, mit einer Neugier, mit einer Faszination auch, denn ich hatte mit einmal ein Thema angepackt, die deutschen Einwanderinnen, die sie, wie sie mir dann erzählt haben, meine dort beste Freundin, die lernte ich kennen nach meiner ersten Lesung, die sagte, danke, dass du das aufgeschrieben hast, in einem sehr exzellenten Deutsch, sie hat in Deutschland studiert, Philosophie, und dann sagte sie, oh, danke, dass du das aufgeschrieben hast, weil wir haben das total, wir haben es versäumt und das ist so wichtig. Das war jetzt 11:55. Dann kam in dieser Schlange beim Signieren, kam eine Frau und die sagte, Ja, hallo, ich bin Edda, mein Land dankt dir. Und ich dachte, okay, aha, das ist jetzt Edda. Und dann sagte sie, ja, ich bin die Staatssekretärin im Außenministerium. Und da schlug ich innerlich schon so ein bisschen die Hacken zusammen. In Island gibt's kein Sie, da ist der Vorname entscheidend. Du hast ja das patrimonielle Namensrecht, also nach dem Vater, also Edda, wenn Edda zum Beispiel einen Vater hat, der Björn heißt, ist sie Björnsdóttir, die Tochter von Björn. Also es zählen die Vornamen.
Ja. Und die Söhne sind dann Son. Ne?
Und die Söhne sind Son, die dürfen wir nicht vergessen. Ja, genau, ja. Björn Son, ganz genau, ja.
Was ist das, was dich an Island so fasziniert hat? Also die Menschen, ja, mit ihrer offenen Art, dir gegenüber, weil du diese Geschichte aufgeschrieben hast, sind sie anderen gegenüber auch so offen? Woran liegt das? Liegt es daran, dass sie auch eine Seefahrernation, Seefahrerinnennation eher auch waren? Von Hamburg sagt man auch, Hamburg ist das Tor zur Welt, was am Hafen liegt, ja, weil hier viel immer rein und raus kam.
Es ist tatsächlich die Neugier auf alles Fremde. Das Meer rund um Island ist wild und war immer sehr wild. Ja, da sind auch oft Schiffe gekentert, gestrandet. Man hat sich da ein bisschen übernommen, glaube ich, auch nautisch, wenn man die Gegend irgendwie nicht kannte um Island herum. Es sind aber dann eben auch doch Menschen auch dahin gesegelt oder mit Frachtschiffen hingekommen. Und da war die Neugier auf diesem ja einst sehr abgelegenen Eiland oben im Nordatlantik groß, dass die Leute fragten, wo kommst du her? Wie sieht's da aus? Was esst ihr da? Wovor habt ihr Angst? Also ganz spannende Fragen auch, die hatten, ja.
Du hast ja in dem Buch ganz viele Menschen getroffen, so deren Geschichten aufgeschrieben. Spannende Menschen, Frauen sowie Männer, die alle irgendeinen Bezug haben zur Natur. Ich habe beim Lesen so mir überlegt, ob das eine andere Beziehung, eine andere Verbindung auch zur Natur ist in Island. Wir haben ja oft hier so dieses, wir wollen da raus in die Natur, wir wollen da uns auch irgendwie ein bisschen zeigen. Die Natur ist oft so eine Bühne, auf der wir was vollführen. Wir wollen da Abenteuer erleben, ja, uns selber spüren. Und ich hatte so den Eindruck beim Lesen, dass in Island die Natur mehr einfach so da ist und so ein ganz, ja, normaler Teil auch des Lebens ist, fast so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll, so ein pragmatischerer Blick auf die Natur. Und wenn es da draußen dann ungemütlich ist und stürmt, ja, dann bleiben wir auch drin, dann müssen wir jetzt nicht rausgehen und irgendwie zeigen, was für Helden und Heldinnen wir sind. Hast du das ähnlich? Also siehst du das ähnlich?
Ansatzweise. Ja. Das ist eine interessante Haltung, die du mir hier gerade offenbarst. In Island geht man eigentlich täglich raus. Also, dass man sehr viel drinnen ist, das ist tatsächlich die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wo man im Freundeskreis zusammen ist oder in den Familien, wo man zusammen ein paar Tage diskutiert, sich immer wieder schlafen legt und an einer anderen Stelle in der Diskussion wieder in die Küche kommt, wo alle sitzen. Dann steht einer auf, nimmt Schokolade und einen Kaffee und ein Buch und geht und sagt, ja, ich schlaf dann jetzt mal und liest und schläft. Es ist ja immer dunkel im Winter. Und irgendwann denkst du, ach, dann ziehe ich jetzt die Schlafanzughose auch nicht mehr aus. Das ist wahnsinnig gemütlich. Das geht dann über ein paar Tage gerne. Aber man setzt sich der Natur auch im Winter aus. Ich habe ja auch in meinem neuen Buch über die Kinder von Flattery geschrieben. Ich habe da überwintert, ungeplant lang, was eigentlich gar nicht angedacht war, aber es gab Lawinen, ich kam da auch nicht weg. Das war eine fantastische Erfahrung und meine größten Lehrmeister waren die Kinder der Gesamtschule, die übrigens 12 Schülerinnen und Schüler hat, die so Fächer haben wie Malen im Schnee und die einen Tag in der Woche tatsächlich draußen Unterricht haben, egal wie das Wetter ist. Und das Wetter war ziemlich krass dort im Winter.
Ist ja dann doch ein, wir machen dann unseren Alltag, unser Ding so in der Natur und nicht, wir planen jetzt groß, genau. Ne, und haben jetzt hier ein Projekt, wir haben Abenteuer Schnee, ja, sondern ja. Es findet einfach das normale Leben so draußen statt und man lässt sich da nicht groß von beeindrucken, auch von diesen Unwirtlichkeiten. Und wenn sie mal zu dolle sind, ja, dann, mein Gott, dann bleibt man eben auch mal drin. So hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass da schon ein Unterschied ist, der vielleicht auch darin begründet ist, dass wir ja hier einfach schon die Natur entfernter haben in unserem Alltag. Wir sitzen jetzt hier in Hamburg, ja, in Hamburg-Ortensinn, in unserem Frei-Raus-Studio. Und da ist jetzt mal nicht eben Blick auf den Berg oder aufs Meer. Also alles ein bisschen weiter weg. Und so geht's ja vielen so in ihrem Alltag.
Ja, das ist interessant. Also die Natur ist eigentlich, du bist Teil der Natur. Und das findet auch entspannt statt. Es finden auch Verabredungen natürlich draußen statt, egal wie das Wetter ist. Es gibt Verabredungen, da machst du dir eine Thermoskanne und ziehst den Schnee overall an und gehst Nordlichter gucken mit heißem Tee und setzt dich irgendwo hin und guckst Nordlichter gemeinsam, so, wo wir, glaube ich, gar nicht drauf kommen würden. Du bist eben Teil der Natur. Und ich habe dort gelernt, in diesem Winter, in diesem speziellen Winter, der Natur zu lauschen, also das entspannt anzugehen. Ich habe mich dann irgendwann diesen Leuten angepasst und bin auch 2 Stunden jeden Tag rausgegangen und habe für mich etwas entdeckt, was ich seit meiner Kindheit auf dem Bauernhof, auf dem Land nicht mehr gemacht hatte, nämlich Tönen zu lauschen und denen zu folgen, ein Geräusch zu hören und zu gucken, was ist das? Da sind dann spielende Seehunde am Wasserloch, am zugefrorenen Fjord. Oder es gab so ein ganz tolles, wie so ein Sound, und da war so eine aufgelassene Blech, kleine Mühle, da griff der Wind rein. Das war dann wirklich, als hättest du eine Klanginstallation gemacht oder einfach zum Beispiel den Spuren von arktischen Füchsen zu folgen. Und dann auch so etwas erleben, wenn dann nach 5, 6 Wochen das erste Mal irgendwo der Schnee weggeweht wurde und du bist mit einmal wieder auf einem Weg, auch das körperlich zu spüren, dass du mit einmal, also ich spürte mit einmal, wow, das ist ja das erste Mal seit 5 Wochen, dass ich festen Grund unter den Füßen habe, dass da kein Schnee ist, dass ich nicht meine kleinen Schneeketten unter die Schuhe klemmen muss. Das war eine spannende Erfahrung. Oder auch mit einmal Geräusche zu hören. Das Haus war direkt am Meer, aber es dauerte, glaube ich, 6 Wochen, bis ich das erste Mal die Brandung hörte, denn da begann das Eis zu tauen und die Brandung kam wieder durch. Das sind natürlich Erlebnisse, die hast du bei uns nicht. Ich fand das sehr sinnlich und mich hat das sehr inspiriert. Ich habe da ganz viel geschrieben und auch ein Projekt entwickelt, das im nächsten Jahr rauskommt.
Bin ich gespannt, sind wir gespannt. Hat das verändert, wie du hier in Deutschland durchs Leben gehst?
Also, was mir in Deutschland manchmal fehlt, und manche Freunde werden jetzt zucken, weil ich behaupten würde, ich habe auch intensive Freundschaften. Aber diese Intensität der Begegnung, die du in Island hast, das kennen wir, glaube ich, nicht so. Gut, wir sitzen uns hier gegenüber, Christo, wir schauen uns wirklich in die Augen. In Island guckst du dir immer in die Augen. Überleg mal, wenn du irgendwo bist und mit jemandem sprichst. Wir haben ja fast verlernt, dieses starke in Kontakt zu gehen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass du dein Gegenüber brauchst, dass das Wetter eben wirklich so unwirklich ist, dass die Gemeinschaft auch, ja, überlebenswichtig ist. Ich habe zum Beispiel im letzten Haus am Ortsrand gewohnt, einen Ort mit 199 Menschen. Nummer 200 war gerade gestorben. Ich war deshalb nicht Nummer 200, sondern 199. Das war übrigens auch bewegend. Es gab die Beerdigung und ich hatte den nicht gekannt. Ich bin tatsächlich nicht zur Beerdigung gegangen. Ich war aber die Einzige, die da nicht hinging. Und habe das so von ein bisschen aus dem Abstand beobachtet. Aber ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, dort einsam zu werden, was jetzt auch irgendwie nicht meinem Naturell entspricht. Aber man ist ja in einem fremden Ort, in so einem Haus, das auch Töne gibt und du hütest das Haus und die Katze und willst das, oder ich wollte das auch ordentlich machen. Ich war auch oft so eingeschneit, dass ich mich erstmal rausschaufeln musste, dass der Schnee ging bis zum Dachfirst. Dieses Haus hatte nicht umsonst ein eigenes Fitnessstudio, weil du eben manchmal es nicht bis ins Dorffitnessstudio schafftest. Und dann fingen die Nachbarn an und sagten, ey, geht's dir gut, hast du alles? Und die gehen dann eben auch ein paar hundert Meter zu dir. Ja, und man geht abends gemeinsam in den Hotpot und liegt dann im heißen Wasser und erzählt sich Geschichten. Da liegt man draußen übrigens unterm Sternenhimmel und sieht auch die Nordlichter. Und das hat auch eine gewisse Intensität.
Ja, das hört sich großartig an. Natürlich, ja, ich glaube, alle, die das jetzt hören, bei denen geht gleich so eine Sehnsucht natürlich auch auf. Mir ist immer wichtig, auch zu schauen, ja, aber was bedeutet das denn jenseits dieser Sehnsucht? Oh, da ist es viel schöner. Warum bin ich nicht in Island? Was können wir denn vielleicht davon lernen? Also deswegen habe ich diese Frage gestellt, ne? Ob das dein Leben hier auch verändert? Bist du hier anders unterwegs oder würdest du dir wünschen, dass wir davon vielleicht hier in unserem Leben in Deutschland was übernehmen? Oder ist die Botschaft am Ende, ey Leute, reist nach Island, weil da ist alles besser?
Das weiß ich gar nicht, alles anders. Und wir sprechen natürlich von einer nordischen Gemeinschaft. Es geht wirklich um die Gemeinschaft. Das Gefühl kenne ich. Ich bin eben auf einem Bauernhof aufgewachsen. In meinen Büchern heißt die Gegend immer St. Olaf. Das ist aber eine kleine Bauerschaft, die heißt Wächte und liegt am Fuße Tecklenburgs. Das kennen, glaube ich, einige.
Tecklenburger Land, genau. Raststätte auf der A1, da kennen es viele.
Da gibt es auch ganz guten Kaffee, habe ich gehört. tatsächlich, ja. Also diese Gemeinschaft und dass man die Gemeinschaft brauchte, das ist ein Gefühl, das ich aus meiner Kindheit kenne. Meine Großmutter hat einen Kolonialwarenladen auf unserem Bauernhof gehabt. Da kamen die Leute halt auch hin. Ich habe neulich so gedacht, das waren, glaube ich, die ersten Momente, wo ich so vielleicht später ja Journalistin werdend vielleicht so auch eben die ersten Geschichten gehört habe und die auch schon als Kind aufgeschrieben habe und eine ganz kleine Zeitung rausgebracht habe, die ich dafür 50 Pfennig verkauft habe mit Kinderwitzen und solchen Geschichten. Aber dieses Gefühl der Gemeinschaft, dass man einander braucht, das kenne ich aus einer bäuerlichen Gemeinschaft stammt, eben also wirklich aus einer Zeit, die wir heute bestimmt als Retro bezeichnen würden, wo die Menschen sich die Landmaschinen teilen, wo man sich in der Ernte hilft, wo auch die, ja, eben noch diese extensive und nicht die intensive Landwirtschaft war. Das klingt dann immer so ein bisschen wie Michel aus Lönneberger, so. Ein bisschen war es das auch, ehrlich gesagt. Das hat mich aber ganz gut gefestigt. Aber ich kenne daher so, das ist ein Gefühl, das mich oft wieder einholt, wenn ich in Island bin. Und du bist eben in Island, das ist eine Entscheidung, wenn du dahin gehst. Und in Flateri zum Beispiel habe ich die Leute total unterschätzt. Ich hatte die, ehrlich gesagt, nicht auf dem Schirm. Ich dachte, ja, ich gehe dahin, dann bin ich da ein paar Wochen, schreibe ein bisschen in Ruhe. Und ich kannte auch zwei Menschen dort. Und dann bist du in Wahnsinnsgeschwindigkeit in dieses Dorf integriert. Ich lernte lustigerweise dann auch gleich im nächsten Ort zwei Frauen kennen, die im Schnee draußen, also wirklich beim wildesten Schneetreiben, in außergewöhnlich witziger Kleidung, Espresso trinkend, vor einer Bäckerei saßen und sagte dann irgendwie, oh, ihr wisst schon sowas, ich paraphrasiere, ihr seid ja die wildesten Bienen hier im Ort, und die so, ey, selber bleib mal stehen, wer bist du denn? So, da ist auch immer diese gegenseitige Neugier. Und es stellte sich raus, die wohnten in Flateri und die wurden dann, ja, gute Freundinnen inzwischen. Die haben aber dort Ferienhäuser, leben sonst in Reykjavik. Sind aber wirklich wilde Menschen, die mich unglaublich inspiriert haben. Und damit war ich mit einmal, dann hieß es, wie, du wohnst da allein in dem Haus? Ja, was machst du denn Silvester? Also wir machen einen Fackelzug durchs Dorf, da musst du doch mitkommen. Ja, dann bist du quasi drin und dann musst du das ja auch bestehen. Denn der Fackelzug geht dann bei krassem Nordwind und minus 20 Grad, dann kriegst du so eine heftige Ölfackel, die dir auch gerne mal irgendwie auf die Kleidung kleckert, kriegst du in die Hand gedrückt und dann zieht man beim Schneesturm gemeinsam durchs Dorf. Das war ein archaisches Erlebnis, das mich da wirklich mit einmal überraschte, wo ich wirklich so einen Moment dachte, wow, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, aber dann bist du quasi drin und dann hast du ja auch, ich will jetzt nicht sagen, eine soziale Funktion, das wäre übertrieben. Als Schriftstellerin habe ich es immer total leicht in Island. Also ein bisschen bekannt bin ich, weil ich auch ab und zu im Radio bin, weil man weiß, dass ich die Anne bin, die diese Geschichten der deutschen Frauen, die dort die Esja-Frauen heißen, aufschrieb. Und alle, die schreiben, und auch wenn du vom Land kommst, hast du einen großen Vorteil in Island. Das finden sie toll. Das war für mich auch eine tolle Erfahrung überhaupt dort, ja.
Du bist ja eine Person, wir haben jetzt gerade zwischen, du kommst an und wir machen das Mikrofon an, ein paar Minuten gequatscht und hast wahrscheinlich jetzt 3 oder 4 Mal denn mir schon gesagt, pass auf, da habe ich die und die Freundin, da kennst du die. Du bist ja schon auch so eine Netzwerkerin, eine, die gerne auch Kontakte macht und Kontakte rausgibt und gar nicht jetzt irgendwie sagt, oh nee, dann will ich lieber nicht jetzt hier teilen, ne, sondern die einfach gerne connected auch. Kommt es ein Stück weit daher oder fühlst du dich deshalb einfach da so wohl, weil es da ähnlich ist?
Ich glaube übrigens beides. Ja. Also das ist etwas, was in meiner Berufsbiografie mich teilweise sogar anecken ließ. Also ich habe 20 Jahre fürs Fernsehen gearbeitet und ich kann mich erinnern in Redaktionssitzungen, wenn ich ein Thema vorbereitet hatte und aber ein anderes bekam, gab ich Kollegen die Recherche und sagte, kannst du haben? Und dann sagten die, was willst du dafür? Und ich so, lächeln? Also es war für die völlig absurd. Und dann lebte ich 4 Jahre in Kalifornien und alle sagten, you are a natural born Californian, du gehörst hierhin. Und mir ging es dort tatsächlich auch so, dass ich das Gefühl hatte, die begriffen mich plötzlich. Also ich habe da in der Filmbranche in ein paar Jahren was geschafft, wo ich in Deutschland irgendwie immer ein bisschen komisch angeguckt wurde. Auch, weißt du, dieses immer schon, wenn man über die Straße geht und jemanden anlächelt, da wirst du ja so angeguckt nach dem Motto, ey, will die mich anbaggern oder überfällt die mich gleich? Also ich bin ein sehr offener Mensch, ja. Das war ich aber immer schon.
Ich habe ja so ein neues Format, ne, in meinem Podcast, wo ich immer so ein Tagesexperiment mache.
Stimmt, das habe ich gehört.
Thema
das finde ich
Pfeifen,
ganz toll.
Du hast auch kommentiert das letzte Video, was ich da geteilt habe auf Instagram. Du hast gesagt, du hast schon damals wochenlang in deiner Eiche als kleines Mädchen Pfeifen geübt. Ich wollte dich eigentlich zum Einstieg des Gesprächs fragen, ob du kurz einmal pfeifen kannst, damit ich weiß, wie es richtig geht.
Soll ich jetzt
kannst
einmal pfeifen? Ich habe es länger nicht mehr, aber ich mache es jetzt einfach mal hier on air.
Versuch mal. Oha, okay, da bin ich noch ein Stück weit von entfernt, aber ich arbeite.
Ich habe lange dran gearbeitet und ich habe hier gerade so eine kleine Zahnsache, da ist, glaube ich, der Pfiff noch besser. Und mein Isländisch ist auch gut, weil ich Zischlaute gerade richtig gut kann. Ich habe mit 6 bei meiner Tante das mitbekommen, die in Naumburg im Osten lebt. Oder dann war ich doch 7, da durften wir das erste Mal dahin reisen. Mein Vater stammte aus Ostdeutschland. Und dann hat meine Tante Beate auf den Fingern gepfiffen und ich dachte, wenn ich groß bin, will ich das auch können. Das war wirklich so, boah, ist das toll. Und dann war ich 11, 12 und es gab diese Traubeneiche, mein Baum, in dem ich oben saß, wo unten ein hohler Stamm war. Unten war so ein kleiner Teich, auf dem ich Schlittschuhlaufen auch gelernt habe. Und in dem hohlen Stamm waren so, weißt du, so Murmeln, was man so versteckt als Kind, Kostbarkeiten, was man heute vielleicht in der Schreibtischschublade hat. Und da habe ich wirklich immer so, ja, ich habe mich da sehr wiedergefunden und ich war sehr stolz, aber ich muss dir gestehen, ich bin schon öfter angeeckt.
Ja, wegen dieser Irritation habe ich eigentlich jetzt, bin ich gekommen auf dieses neue Format, ne? Dieses mal einen Tag eine Sache ausprobieren. Ich hatte nämlich immer im Kopf unter anderem, ich gehe mal einen Tag durch, glaube ich, macht meinen ganz normalen Kram und jede Person, der ich begegne, gebe ich die Hand.
Wow.
So. Und das fand ich in der Vorstellung total toll, in den Bus reinzugehen und erstmal jedem und jeder
oder?
Die Hand zu geben. Ja. Aber das scheitert schon allein daran, dass ich habe es ein, zwei Leuten erzählt, die haben gesagt, das kannst du gar nicht machen, Hygiene und so weiter. Ne? Ist ein Punkt, okay. Aber ich glaube auch, es ist natürlich ein Punkt, dass viele Menschen, so wie du es gerade geschildert hast, denken, was will er jetzt von mir? Wir kennen
ich
uns
sage
überhaupt
dir,
nicht.
Christo.
Ich gebe dem jetzt nicht die Hand.
Ja.
Aber von der Idee her finde ich es eigentlich total schön.
Ich sage dir, das würde in Island funktionieren. Und die würden dir tief in die Augen gucken und sagen, ah, und wer bist du? Die wären ernsthaft interessiert, weil du bist in dem Moment, ja, man berührt sich da auch. Also ich gehe zum Beispiel sehr gerne in die Kirche. Da steht immer natürlich die Bischöfin und gibt jedem die Hand, egal wie voll der Gottesdienst ist. Ja, das würde in Island funktionieren, wage ich zu behaupten.
Vielleicht ist das was, worüber wir jetzt gesprochen haben, dieses eben offener sein, neugieriger sein, interessierter sein und auch connecten, ja, den anderen was gönnen. Etwas, was wir durchaus dann hier auch in unser Leben ein bisschen mehr reinbringen könnten.
Wir können wahnsinnig viel davon lernen. Und ich glaube übrigens tatsächlich, in einer Zeit von KI oder ja auch gerade, ich finde unsere politische Zeit sehr herausfordernd. Ich glaube, dass die Menschen, also ich glaube, wir verändern uns eigentlich gerade stark. Und vielleicht ist das ja auch unsere Aufgabe, Impulse zu geben. Ich habe gerade mit einer Schriftstellerfreundin darüber diskutiert, weil ich habe so eine Schriftstellerklicke in Köln, Innenschriftstellerinnenklicke gemischt. Wir hatten eine krasse Diskussion und dann war ich mit dieser sehr engen Freundin, haben wir noch geredet und ich sagte, weißt du Melanie, ich glaube unsere Aufgabe ist, dass wir Zuversicht in unsere Bücher bringen und das mache ich eigentlich schon seit ich Bücher schreibe. Also Zuversicht ist ein großes Thema für mich. Und ich glaube, dass das wirklich unsere Aufgabe ist, diesen Lichtstrahl zu zeigen. Und natürlich, viele sehnen sich nach Island, weil sie da natürlich aber auch viel reinprojizieren. Natürlich haben die ja ganz ähnliche, krasse Geschichten wie wir. Also, dass ich damals kam, nachdem die Finanzkrise gewesen war, der Vorteil war, dass ich die Menschen eben in so einem, fast wie in einer Momentaufnahme entdecken konnte, wo manche alles verloren hatten. Das finde ich im Nachhinein sehr hilfreich. Vielleicht haben wir ja gerade gesamtgesellschaftlich auch so einen Moment, so eine Momentaufnahme, wo wir sagen, ha, der Krieg ist vielleicht vor der Haustür, wir haben Angst, wir stellen uns auch dem vielleicht das erste Mal. Vielleicht öffnet das ja eigentlich in Wahrheit unsere Herzen.
Diese Zuversicht beschreibst du ja auch als etwas typisch Isländisches. Ja, dieser nicht radikal positive Blick in die Zukunft, aber schon optimistischer. Es gibt aber auch einen Protagonisten in deinem Buch, der einen Zusammenhang beschreibt zwischen dieser Landschaft, auch dieser Vulkanlandschaft, diesem Blick quasi ins Erdinnere auch, der möglich ist in Island, wo ja immer etwas Neues entsteht auch.
Thori, der Wildnisforscher.
Genau. Ja. Und der beschreibt eben dann auch, oder ich weiß gar nicht, ob du dann diese Schlussfolgerung ziehst in dem Buch, habe ich nicht mehr genau auf dem Zettel, wirst du mir gleich sagen, zum kreativen Arbeiten. Warum es so viele Menschen gibt, die da kreativ arbeiten können, warum gerade du auch da so kreativ arbeiten kannst in Island. Vielleicht ja auch ein großes Symbol oder irgendeine Energie, irgendeine Kraft, die dann da wirkt, einfach so nah dran zu sein oder diesen Blick zu haben in die Erde hinein, wo dann Neues entsteht.
Thori hat mir ganz viele Fragen beantwortet, die ich schon seit langem hatte. Den habe ich durch Zufall kennengelernt. Der war im Podcast meiner Freundin Sigga. Der ist Philosoph, Biologe, ein unglaublicher Typ, den könntest du so gar nicht erfinden. Der wohnt nah am Gletscher und erforscht den Gletscher und hat auch den isländischen Blick auf die Wildnis, die ja nicht eine zugewucherte Wildnis ist, sondern die Weite, mir nochmal so eröffnet. Und den habe ich das irgendwann gefragt, weil ich mich immer wunderte, dass ich, auch wenn ich gar nicht vorhatte, also ich kann mich erinnern, ich war mal in Öxarfjörður ganz oben im Norden und ich hatte da solche Einfälle für meinen ersten Roman und den habe ich damals dort zu Ende geschrieben. Das hatte ich überhaupt nicht geplant. Und ich habe dann eben gemerkt, wow, ich kann hier so gut schreiben. Das hat damit eben auch zu tun, dass alles ständig in Bewegung ist und auch übrigens immer alles Neues. Ich bin letzten Herbst in einer Gegend gewesen, Christo, da gab es mit einmal einen Vulkan, der da vorher noch nicht war. Und ich spreche nicht von dem Sündnüx, der da jetzt sehr populär ist, auch in unseren Medien, sondern ja, du fährst durch einen Ort oder durch eine Landschaft, wo du vielleicht schon dreimal vorbeigefahren bist und denkst so, hä, Moment mal, dieser Vulkan war doch das letzte Mal noch nicht da vor ein paar Jahren. Also da entsteht ja ständig etwas Neues und ich glaube, dass das tatsächlich Auswirkungen hat. Ich bin aber auch ein sehr feinfühliger Mensch. Ich weiß noch, dass ich mal vor der Hütte einer Freundin saß, wo ich dann so, die ich mal gemietet hatte für eine Zeit. Und dann brodelte, ich trank draußen einen Kaffee in der Frühjahrssonne und unter mir konnte ich spüren, wie die Erde brodelt und dachte so, hat sie mir nicht erzählt, glaubt sie vielleicht doch eher hier so an Elfen und Gedöns, also wenn ich jetzt Gedöns sage, meine ich die Elfenunterkategorien, ich möchte das jetzt nicht abwerten, das könnte mir übel ausgelegt werden von unter der Erde lebendem Volk in Island. Auch so eine Standardfrage, dass ich Leute fragte, glaubst du da dran? Und die sagten, na also, ja, ich habe mich nicht entschieden, aber ich sag lieber nicht nein, das könnte üble Folgen haben. Ist so ein totaler Standard in Island.
Ja, so eine interessante Gemengelage auch an das Glauben, die Natur mit ihrem Einfluss, dann noch dieser Blick in dieses, wo immer Neues entsteht, ja, Fragilität ja auch, also dass morgen schon was anders sein kann in der Landschaft und wieder was Neues da ist.
Und ein persönlicher, spiritueller Kraftort in der Natur. Dieses Buch, wo Islands wilde Seele wohnt, ist eigentlich die Fortsetzung meines letzten Buches, Die wilden Frauen, wo die wilden Frauen wohnen. Und da hatte meine Verlegerin oder Programmleiterin bei Malik hatte diese Idee und es war sehr lustig, weil sie sagte dann irgendwann, ja, Frau Siegel, ich habe gehört, Sie erzählen immer in Ihren Lesungen das, was nicht im Buch steht. Ich mache ja keine klassische Wasserglaslesung. Ich mache 2 Stunden Literatur-Stand-up und erzähle Geschichten aus Island. Auch, Christo, weil ich den Anspruch habe, hey, Moment mal, du zahlst fürs Buch und dann zahlst du Eintritts. Also musst du ja irgendwie ein extra Gimmick kriegen in meiner Lesung. Dann meinte sie, wollen wir nicht mal ein Buch darüber machen, was bisher noch nicht in den Büchern stand? Und sagen Sie mal, Frau Siegel, die haben doch alle so einen Kraftort. Wollen wir dann? Und dann hatten sie bei Malik die tolle und waghalsige Idee, oh, dann machen wir doch GPS-Daten. Und ich so, ey Leute, wie durchgeknallt seid ihr eigentlich hier? Also das ist was. Also das ist wirklich etwas...
Was Heiliges,
ja,
Intimes, Persönliches.
Und wirklich, auch, ja. Also tatsächlich, also engste Freundinnen. Ich hatte mal einen ganz krassen Gerichtsprozess gegen einen Verlag. Das ging bis zum Oberlandesgericht nach München. Und ich weiß noch, in der Nacht, bevor ich losfuhr nach München mit dem Nachtzug, kriegte ich mit einmal eine Signalmeldung aus Island. Zwei Freundinnen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie zusammen unterwegs waren. Dann schrieben die auch noch, wir sind hier in Glottnäs am Elfenstein. Ich dachte, was? Mit denen habe ich noch nie über Elfen gesprochen. Die würden das nie offen bekennen. Und Anne, wir haben hier für dich Blumen hingelegt an den Stein. Und ich dachte, what? Und es war mir klar, ich werde diesen Prozess gewinnen, den ich tatsächlich gewonnen habe. Und das ist so persönlich. Und das würden die, also ich glaube, die eine Freundin hat das nicht mal ihrem Mann erzählt, so, ja. Und dann habe ich aber beim Verlag, als sie diese wahnwitzige Idee hatten, sagte ich, naja, fragen kann ich sie, so nach dem Motto, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Und Christo, alle haben mir diese Orte, diese wirklich spirituellen Orte mitgeteilt. In meinem letzten Buch ist Agnes Anna, die Brauerin. Also es ist ein einsamer Ort, wo wir aber wirklich die GPS-Daten haben. Letzten Sommer war ich nach langer Zeit mal wieder in dieser Brauerei und dann sagte der Sohn, Anne, wie oft hat sich dein Buch verkauft? Hier waren sehr viele Menschen. So, es war lustig.
Sind denn hier tatsächlich GPS-Daten
ja,
jetzt drin?
Ja, wir haben GPS-Daten drin und lustigerweise, ganz aus Versehen, ist mein eigener Kraftort da reingeraten.
Ups,
denn ja,
tatsächlich, hier, GPS-Daten, ich blätter gerade.
Ja, und ich, also das ist hier ein totales Outing, denn ich weiß nicht, wie du das siehst, Christo. Ich finde ja, jedes Buch hat einen eigenen Sound. Und ich möchte ja, dass die Menschen, wenn sie sich entscheiden, mein Buch zu kaufen, erstmal diesen Sound begreifen. Wir leben jetzt aber in einer Zeit, wo du elektronische Buchvorschauen hast. Ich gucke ganz oft mir die elektronische Buchvorschau an und kaufe mir dann eben das echte analoge Buch. Und dann dachte ich, ey, wenn da jetzt so wieder so ein krasses Vorwort auch vielleicht von irgendwem anders drin ist. Nee, und dann habe ich ja Brad Pitt im Hochland getroffen und dachte, also bitte Leute, das verschenke ich ja hier nicht, das muss der erste Satz sein. Ich glaube, es beginnt mit, du kannst es glaube ich besser sagen.
Ich kann es sagen, weil ich das Buch in der Hand habe.
Ja.
Muss ich mal reinblättern. Ich habe ja, tatsächlich kurz gestutzt,
Kapitel,
weil es direkt reinging.
Ja, es ging genau,
in die Beschreibung, rein. Ohne irgendein Vorwort, Prolog ja. oder irgendetwas. Es geht um den Ranger, ne? Gleich den Sigi. Ich sag mal Sigi und lasse den isländischen Namen unausgesprochen oder unversucht.
Der spricht sich so aus, das ist ganz korrekt.
Brad Pitt, am Tag vor mir war Brad Pitt hier. Das ist der erste Satz.
Aber Island braucht Brad Pitt nicht, denn Island hat Sigi, ne? So in der Art geht's
richtig,
weiter.
Genau.
Und ich dachte, ey Leute, Cliffhanger und zwar ganz vorne, der dich reinzieht.
Das und, stimmt. Und du hast auch gesagt, und es stimmt, es ist auch ein Foto drin, Sigi hat durchaus Ähnlichkeit mit Brad Pitt.
Finde ich auch, ja. Ich habe dann gesagt, ich will das Vorwort an Stelle 2 und wieder guckten sie mich an so nach dem Motto, die spinnt ja, ich bin ja eine totale Quereinsteigerin ins Buchbusiness, das merkt man dann an solchen Stellen. Also ich habe ja manchmal auch etwas schräge Ideen, bei meinem ersten Buch gab es ja zum Beispiel einen Schafsblöcken aus Island als Handy-Klingelton, den du runterladen konntest, fand ich irgendwie lustig. Und dann hatte meine Lektorin irgendwann wirklich eine tolle Idee und sagte, ja dann bist du das zweite Kapitel, dann ist das eigentlich das Vorwort. Und es passte ganz gut, weil, apropos Schafsklingelton, es geht mit einem ganz verrückten Schaf, das mir begegnet ist, los. Und das Buch endet eigentlich mit einer unglaublichen Auflösung dieser Geschichte, weil ich da eine legendäre Schafzüchterin auch nochmal porträtiere und über Anführerschafe und die eigenwilligen isländischen Schafe nochmal schreibe. Ja, und dann war aber klar, wenn ich sozusagen das zweite Kapitel bin, was mir ein bisschen fremd vorkam, das hatte ich aber zum Glück schon fertig, also konnte man das dann auch einfach nehmen. Mit einmal hatte ich meinen eigenen Kraftort ja, den ich auch irgendwie da abbilden musste. Und stellte plötzlich fest, wenn ich mich jetzt selber interviewt hätte, würde ich den gerne bekannt geben. Der ist aber so weit im Norden, da willst du auch eigentlich hin. Den wollte ich auch gerne teilen, ja.
Das ist ja durchaus ein Thema, auch in Island, Orte, an denen viel los ist. Orte, die immer wieder geteilt werden von anderen, wo dann Fotos gemacht werden.
Ja.
Und dann kommen wieder andere hin und machen das gleiche Foto. Und dann stehen 20 Leute nebeneinander und machen ein Foto, auf dem sie in der einsamen Landschaft stehen. Ja, Stichwort Influencer, Instagram und so weiter. So könnten ja diese GPS-Daten auch Ablenkungsmanöver sein, um von diesen großen Hotspots abzulenken und die Leute vielleicht ins Hinterland zu führen.
Darf ich dich fürs nächste Buch, fürs Marketing anheuern? Das ist ja super. Ja, du hast total recht.
Aber es ist ja ein Thema. Ne?
Es ist ein großes Thema.
Und Orte zu teilen einfach und Koordinaten zu teilen und Menschen, die irgendwie hinkommen und einfach nur in Anführungszeichen da irgendwie ein Foto machen wollen.
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe natürlich auf diesen ersten vielen, vielen Reisen immer fleißbienenmäßig da gearbeitet, Leute getroffen, bin durchs Land gefahren, habe Interviews gemacht, ja oft übrigens auch fürs deutsche Radio nebenbei noch Sachen dort gemacht. Und ich bin überhaupt nicht zu diesen touristischen Hotspots gefahren. Und dann hatte ich 2019 ein Goethe-Stipendium dort, war dann ein halbes Jahr dort und wohnte unter anderem in so einem wahnsinnig süßen kleinen roten Haus mitten in Reykjavik im Gröndalshus, das glaube ich auch einige Reisende kennen. Und dann hat mich eine Freundin besucht und meinte, bist du bekloppt, du warst noch nie auf dem Golden Circle und das ist ja wohl nicht dein Ernst. Und dann bin ich mit meiner Freundin Dorothea auf Touri-Tour gegangen und es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Es war toll eigentlich. Und im letzten Jahr, als ich Siggi, den Ranger, der im ersten Kapitel vorkommt, der ist übrigens inzwischen Chef Ranger des Hochlands geworden. Das war ja noch nicht bei Drucklegung. Also alle Porträts, das denkst du dir ja vorher nicht aus. Dann überzeugst du ja deinen Verlag und sagst, den finde ich gut oder die. Ich habe irgendwie neulich gesagt, sollte ich vielleicht einen Karriereberater schreiben, weil jeder, wirklich jeder aus diesem Buch, jedes Porträt hat inzwischen, also die Eider-Designerinnen haben jetzt Designpreis gekriegt, ändern gerade das Eider-Down-Gesetz in Island, wird wegen denen geändert. Siggi ist befördert. Christine Günlois, die tolle Malerin, ist Malerin des Jahres. Man kann jetzt ihre Ausstellung ein Jahr lang für umsonst übrigens auch bewundern, ihr Lebenswerk. Und als ich Siggi aber besucht habe und mit ihm auch ein langes Interview machen wollte, war klar, ich muss zum Dettifoss, den hatte ich echt ein bisschen gemieden. Und die Freunde, die ich im Norden besucht habe, die haben mich total verarscht, weil ich fuhr plötzlich das Auto, das alle Touristen fahren, einen weißen Dacia Duster. Und diesen Moment, Christo, werde ich echt nicht vergessen, wie ich von diesem größten Wasserfall Europas zurück zum Parkplatz kam und dachte, und welches ist jetzt mein Auto? Weil da standen gefühlt 200 weiße Dacia Duster, ja. Das auch mal mitzuerleben, ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich habe mich dann aber, und das war dann auch ein Anliegen, ich habe mich doch noch mal befasst mit diesen großen, wirkmächtigen Influencern, auch weil es ein fürchterliches Unglück gegeben hat vor 2 Jahren, als ich auch in Island war, wo ein Flugzeug abgestürzt ist und die Eltern des einen Influencers, eines Amerikaners, der, ich glaube, 3 Millionen Follower hatte, verklagen gerade die Flugwacht in Island und behaupten, der Pilot sei schuld. Das war
ein Flugzeug in einen See eingebrochen, der zugefroren war. Ja. Höchstwahrscheinlich ein spektakuläres Manöver, was die sich gekauft haben bei den Piloten.
Ja, also,
ich weiß nicht, wie das jetzt juristisch alles ist, aber so grob, dass man einmal wissen, worum es geht.
Ich kann das kurz auf den Punkt bringen, weil es eigentlich 2 Sachen auch, die da auch im Buch vorkommen, ist einmal eine Eishöhle, die einbricht und es ist dieses Ding und ich befasse mich aber damit, was richten die eigentlich an, sage ich jetzt wirklich mal. Und mich hat dann auch interessiert, wo unterscheiden wir uns eigentlich, wann bin ich ein Tourist und wann bin ich eine Reisende? Das fand ich nochmal eine interessante Frage, der ich nachgehen wollte für dieses Buch, weil ich ja immer finde, beim Bücherschreiben findest du ja was heraus, das wollte ich rausfinden. Damals es war ein wunderschöner Wintertag, gleißende Sonne, die du ja auch selten hast im Winter in Island. Ein Traumtag, weil es war dieser Frost, der so, wie nennt man das nochmal, wenn du wie beim Eisregen, wenn die Blätter gefroren sind. Also
Raureif.
Dankeschön. Ja. Also du hast sowas wie einen ganz starken Raureif. Es glitzert alles. Es ist eigentlich, wenn du von Fotos lebst, mit Fotos lebst, wenn das ein Teil deiner Identität deines Schaffens ist, dann ist das the day of the days. Das ist der Tag. Die haben einen auch nicht irgendeinen, sondern irgendwas Diego, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, das schreibe ich auch, ist aber ein legendärer Pilot gewesen. Wenn du in Island unterwegs warst, sahst du seine rote Maschine immer und wusstest, wow, hier ist irgendwo ein Hotspot, der fliegt wieder verrückte Leute irgendwo hin. Und diese 3 Influencer, 2 Mega-Influencer und ein Marketing-Mensch des einen Influencers. Also es waren so verrückte Leute, die, ich sag mal jetzt, bergab, Skateboard, you name it, und Rekorde gebrochen und das gefilmt, also richtig auf einem sehr hohen Niveau. Man geht jetzt davon aus, dass die am Þingvallavatn, das ist der eigentlich ein fast heiliger See in Island übrigens, weil das ist am Þingvellir, wo das Nationalheiligtum ist, auch da, wo die Erdspalten ja aufeinandertreffen, die tektonischen Platten. Man geht davon aus, dass die sowas wie einen kurzen Touchdown machen wollten. Und das Flugzeug ist eingebrochen ins Eis. Dieser See ist, ich glaube, 50 Meter tief. Also das Flugzeug ist wirklich 40 Meter tief eingesunken. Es war ein Riesenunglück. Es haben 1000 Leute an der Bergung teilgenommen. Das sind in Island oft Freiwillige. Das war ein Spektakel. Das war, hat weltweit echt viel ausgelöst. Und das war auch natürlich eine, es war eine große Tragik. Da sind junge Menschen ums Leben gekommen, weil sie davon lebten, dass sie was riskieren. Und es ist in die Hose gegangen. Das geht einem natürlich unter die Haut. Und Island ist tatsächlich auch eine Gemeinschaft oder eine Gesellschaft, die dann gemeinsam trauert. Man trauert zusammen. Also weinen ist Stärke in Island. Wenn Männer weinen, noch stärker kannst du gar nicht sein eigentlich. Also das Land hat gemeinsam getrauert. Das war sehr tragisch. Und das war was, was mich sehr auch irgendwie, es hat mich auch betroffen gemacht. Ich habe natürlich auch Leserinnen und Leser, die ja auch vielen Instagrammern folgen, die TikTokisierung mitmachen. Natürlich sind wir ja auch nicht davor gefeit. Instagram ist ein, auch für uns Schreibende, ein tolles Marketinginstrument. Aber die Frage auch für Island, und die stellt auch Thorri, der Wildnisforscher, das ist die Frage, bin ich überhaupt noch Teil dessen, wenn ich nur mich als Objekt, also wenn ich quasi auch das Objekt bin, aber wenn ich das, was ich
Kulisse
mich genau, wenn ich bewege. Die Kulisse als ein Objekt sehe. Und in Island ist eigentlich der Anspruch, ich will mich aber einbringen. Aber wie willst du dich einbringen, wenn du 10 Tage durch das Land kachelst, weil du ja denkst, das ist doch nicht groß, da komme ich doch schnell rum. Und dann bist du durch diese ja sehr archaische Landschaft, wo du ja manchmal das Gefühl hast, oh, hier ist Tolkien, hier ist Mittelerde. Tolkien hat ja isländisch gesprochen und das war sein Vorbild auch, ne, für die Hobbits. Und da bist du so überwältigt, das macht wirklich was mit deiner Seele. Und das ist auch eine Überforderung teilweise. Und dann bist du zwischen diesem Inszenierung und Überforderung. Das war eine Frage, die ich hatte. Ja, und dann hast du eben so spektakuläre Bilder wie die Eishöhlen. Wenn du diese Fotos siehst, denkst du, will ich haben, will ich rein. Aber das ist mittlerweile so überbordend. Wir sprechen von 2,5 Millionen Touristen jedes Jahr auf diesem Eiland mit 400.000 Menschen, die das ja auch irgendwie organisiert kriegen müssen. Und da haben so ein paar schlimme Menschen, sag ich jetzt mal so ganz kindermäßig, es haben einfach ein paar aus der Tourismusindustrie eine Eishöhle geschaffen, wo gar keine Eishöhle war. Das Ding ist eingebrochen und da ist jemand ums Leben gekommen. Für ein Foto. Und das, finde ich, müssen wir nochmal eben anders betrachten.
Hast du Antworten darauf, wann wir Reisende werden und wann wir noch Touristen sind? Oder anders die Frage, wenn ich nach Island reisen möchte und nicht auf diesem, hast du es schon gesagt, Golden Circle unterwegs sein will, also eine Route, ja, wo all die goldenen Highlights eben erreichbar sind auf dieser Route, wo eben alle unterwegs sind. Wie sollte ich denn reisen, um Island wirklich zu erleben, kennenzulernen und vielleicht auch was mitzunehmen für mich?
Auf jeden Fall solltest du langsam reisen. Ich glaube, das Geheimnis Islands ist, langsam zu reisen und ja, sich auch ruhig manchmal treiben zu lassen. Was Tolles ist zum Beispiel, es entstehen ständig neue Museen. Was mich total überrascht hat, war dieses neue Schafsmuseum in Holmavik, wo du an so einem alten Strick riechen kannst, wie ein Schafsbock riecht. Also solche sinnlichen Geschichten. Das steht, glaube ich, in wenigen Reiseführern sowas. Also das wird jetzt inzwischen drin stehen. Und die Isländer, muss man dazu sagen, und Isländerinnen sind da auch sehr erfindungsreich. Und natürlich haben sie eine Bauernschleue und eine Geschäftstüchtigkeit. Das kann dann auch mal passieren, dass ein Wasserfall, der letztes Jahr noch irgendwie wild in der Landschaft stand, mit einmal musst du da Eintritt zahlen und der Bauer sagt, ja hör mal, das ist hier mein Land. So ist, und in 3 Tagen hat er das wieder vergessen, dann kannst du da wieder umsonst hin. Also das langsame Reisen, und ich glaube, wenn du Island begreifen willst, musst du unbedingt in den Hotpot gehen und mit den Leuten auch in Kontakt kommen. Ja,
Und wie viel Zeit brauche ich, wenn ich Island ja zumindest bestmöglich dann eben auch in, ich sag mal, in einer überschaubaren Zeit, wenn das möglich ist, kennenlernen möchte? Also sprich, ganz konkret, eine Woche Island, Quatsch. 2 Wochen wahrscheinlich auch.
Ja, ich glaube, aber in 10 Tagen kannst du zum Beispiel schon viel erleben und sehen. Und mein Tipp wäre, aber ich liebe den extremen Norden auch sehr, muss ich dazu sagen. Der Arctic Circle ist eigentlich für mich das Geheimnis im Moment. Das ist auch touristisch noch gar nicht so richtig erschlossen. Und dann fährst du von Siglufjörður, glaube ich, also irgendwo, also ich sag mal Randwestfjorde, da oben diese Fjorde, Siglufjörður, Dalvik, dann gibt's Risøy, diese tolle Insel, die da im Eyjafjörður liegt, da fängt dieser längste Fjord an, den es gibt. Und dann fährst du hoch Akureyri und dann fährst du hoch nach Húsavík, machst oben, wo du auch immer willst, so eine kleine Kurve. Man kann in dieses letzte Nest fahren, das neuerdings sehr populär ist. Ein Freund von mir, Joachim B. Schmidt, hat dort eine ganz schräge Figur angesiedelt. Kalman, einen selbsternannten Sheriff, der so ein bisschen behindert ist und aus so einer Haifischfänger-Dynastie in Anführungszeichen stammt. Und dieses Buch, das bei Diogenes erschienen ist, ist sehr populär. Und neuerdings reisen die Leute in diesen Ort, der übrigens Rauhöften geschrieben wird, aber Röverhöften, also Röverhöften ausgesprochen wird. Und das ist sehr lustig, weil das ist fast das Ende der Welt und plötzlich schlagen da Touristen auf. Es gibt, glaube ich, nur eine Pension. Ich weiß nicht, wie ausgebucht die gerade sind. Aber da machst du quasi, kannst du eine Kurve machen und ja, dadurch, dass die Landschaft durch dieses Buch und diesen total schrägen Vogel irgendwie populär geworden ist, durch ja fast krimiartige Beschreibungen, wollen Leute das sehen. Da sind aber wirklich nur 3 Häuser und es gibt da so etwas wie ein isländisches Stonehenge auch. Das muss man wollen. Und dann fährst du in die Ostfjorde und machst dann quasi den Bogen wieder zurück. Das nennt sich Arctic Circle, ist viel weniger los. Ja, und das hat aber tatsächlich damit zu tun, was du magst. Ich bin ja eine Birdwatcherin vor dem Herrn und ich liebe den Norden, weil ich da Vögel beobachten kann und das wilde Sommerleben mit all diesen fliegenden Gestalten auch liebe.
Ja, man muss sich wahrscheinlich auch locker machen und sagen, ja, jetzt bin ich hier in Island. Und da ist ja oft der Gedanke, jetzt bin ich hier schon mal, da muss ich aber auch das sehen und da muss ich kann jetzt nicht da nicht hinfahren. Ja, aber das ist auch eine Haltungsfrage. Ja. Ich habe das auch ganz oft gehabt bei Reisen in alle möglichen Länder, dass ich gesagt habe, nee, ich bleibe jetzt einfach hier in dieser Stadt, ja, in der Hauptstadt und verbringe jetzt hier eine Woche oder 10 Tage und muss nicht an Punkt XY noch reisen. Und mir fehlt da auch nicht unbedingt was, wenn ich da jetzt nicht war. Also ich war auch meiner ersten Peru-Reise nicht in Machu Picchu, weil ich dachte, muss ich ja nicht. Aber
das ist ein schöner Aspekt, den du sagst.
Das ist gar nicht so einfach manchmal, ne? Für einen selbst.
Aber das kann dich in ganz andere Tiefen bringen. Eine langjährige Gefährtin von mir war ja Desiree von Trotha, die leider gestorben ist. Wir haben den Atlantik übersegelt, waren zusammen in Panama und war ein mir sehr vertrauter Mensch. Desiree hatte ein weißes Rennkamel und ein Haus in Agadez. Und hat halb in der Wüste gelebt, was lustig war, weil wir waren sehr eng befreundet und ich ging immer in den Norden und sie in die Wüste, was wir so lustig fanden, weil wir dann ja auch andere gemeinsame Reisen gemacht haben. Und Desiree hat mir damals erzählt, dass sie die ersten, ich müsste jetzt überlegen, ich glaube, es waren die ersten 5 Jahre, hat sie, und sie war Fotografin, hat sie kein einziges Foto in der Wüste machen können, weil sie so überwältigt war davon und hat später ja auch Fotoausstellungen gemacht, also uns ein Bild vom Niger aus Mali geliefert, hat einen Film auch gemacht, Woodstock in Timbuktu, aber hat sich eben slow dieser Kultur genähert und hat diese Kultur dadurch ganz anders begriffen. Das hat mich sehr beeindruckt, dass sie nicht ein Foto machen konnte.
Beste Reisezeit für Island? Also wenn wir sagen Arctic Circle, mindestens 10 Tage. Ich sag mal besser 2 Wochen für Island, wenn wir ein bisschen Reykjavik noch machen.
Ja, aber letztlich ist das ja auch nicht so riesig groß. Das darf man dann ja jetzt auch nicht vergessen. Und wenn Winter ist, kannst du zum Beispiel auch nicht mit dem Auto durchs Hochland oder dahin an diese Orte, dann fliegst du nach Akureyri. Das wollen auch nicht mehr alle, weil sie sagen, ich will nicht zu viel fliegen. Da lachen Isländer drüber und sagen, echt jetzt? Aber dann würden wir uns ja hier gar nicht bewegen können. Also die beste Zeit, das ist eine Frage, was liebt man? Und Island hat ja tatsächlich irgendwann angefangen, weil so viele Touristen kamen. Die haben gesagt, ey, wenn jetzt 2 Millionen im Sommer kommen, das können wir ja logistisch gar nicht leisten. Ich war damals sogar auf der Marketingtagung des Tourismus Boards Islands. Die fand in Deutschland statt. Das war so ein Kongress. Und da war die Diskussion, ja, wenn wir das jetzt schaffen, Wintertourismus, wir machen jetzt Nordlichttourismus, hieß es. Da haben wir alle gelacht und gesagt, ey Leute, das schafft ihr nie. Das haben die fantastisch hingekriegt. Tatsächlich verteilt sich der Touristenstrom aufs ganze Jahr inzwischen. Und ich find's im Winter super gemütlich da.
Es ist jetzt überall und immer viel los.
Das kann man so nicht sagen, ehrlich gesagt. Nee, das empfinde ich nicht so. Also ich war ja zum Beispiel im letzten Sommer, ich bin gar nicht so oft im Sommer in Island. Ich bin oft im Frühling da, dann liebe ich den August, weil dann hast du schon die ersten Nordlichter wieder, so Ende August. Dann ist auch Beerenernte, finde ich auch immer toll. Dann gehe ich auch Blaubeeren sammeln mit Freunden. Aber ich war tatsächlich im letzten Jahr im Juni war ich da und habe mich gewundert, da war nichts los. Da war aber auch gerade die Krone sehr stark und ja, viele wollten dann, glaube ich, nicht dahin reisen. Und dann war ich 4-5 Wochen später da und es war die Hölle los und ich dachte, wo kommen die denn jetzt alle her? Das, ja, das kann man, glaube ich, nicht prognostizieren. Das hat mit vielen Dingen zu tun. Natürlich hat es auch damit zu tun, und das kann man, glaube ich, auch Menschen empfehlen. Es gibt wahnsinnig tolle Musikfestivals in Island. Ja, das Airwaves Festival ist aber im November. Oder es gibt Design March, der jetzt inzwischen im April stattfindet. Alle Galerien haben dann auf, nachts, Nacht der Galerien. Es gibt die tolle Harpa dieses Konzerthaus in Island, also in Reykjavik, das Kult ist inzwischen. Alles, was Kreativität bedeutet, ist sehr groß und sehr stark in Island, wird auch abgefeiert, ja. Man kann viele Dinge für sich entdecken. Ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gerne mal dort ins Kino. Und Freunde sagen, ach, wenn du in Reykjavik bist, wir gucken dann immer mal ins Café, du sitzt dann da irgendwann, weil ich halt wahnsinnig viel ins Kino gehe und das liebe.
Es gibt also neben der großartigen Natur und Landschaft noch einiges mehr.
Absolut.
Island.
Und übrigens auch in der Landschaft finden dann ja auch Festivals statt, ne? Jetzt war zum Beispiel gerade Ostern war das berühmte Skifestival in den Westfjorden. Da musste ich so lachen, als ich das las, weil als ich das erste Mal dahin flog, ich hatte noch gar keine Ahnung, wo ich denn da lande. Ich hatte eine Einladung von jemandem dahin und dachte, ach, guck ich mir mal an, Ísafjörður. Und ich war die Einzige im Flugzeug ohne Skier. Alle anderen hatten Skier dabei. Da kannst du ja bis in den Juni Skilaufen. Was ja auch toll ist, ne? Und bist auch genauso schnell auf dem Segelboot dort. Das hat auch eine hohe Qualität.
Ich habe große Lust auf Island jetzt. Und die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch. Island ist einfach so ein Sehnsuchtsziel. Gerade wenn du naturverliebt bist. Aber jetzt haben wir heute von dir gelernt, es ist nicht nur die Natur, es ist ganz viel sind es die Menschen, es ist die Kultur, es ist die Kreativszene. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, nach Island zu reisen. Und dein Buch macht natürlich auch nochmal richtig Lust auf Island. Und du liest auch vor aus dem Buch?
Ja.
Und einen kleinen Eindruck, wie das so ist mit dir, wenn du erzählst, auch auf so einer Lesung, den haben wir jetzt heute bekommen. Wo können wir denn erfahren, wo du noch liest und wann?
Auf meiner Website oder auf der Verlagsseite. Also man kann beim Piper Verlag das natürlich nachschauen. Und meine Website ist annesiegel.de oder org.
Schön, danke.
Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast auf Island oder deine ohnehin schon vorhandene Lust auf Island noch größer geworden ist, dann guck doch mal rein in Annes neues Buch, wo Islands wilde Seele wohnt. Alle Infos zu dem Buch und zu Anne, die packe ich dir natürlich in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet, den du immer am Sonntag bekommst und den du abonnieren kannst unter christoförster.com/frei raus, wenn du es noch nicht getan hast. Da gibt's immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast, aber auch darüber hinaus. Ich halte Annes Buch jetzt gerade hier nochmal in der Hand und guck so auf den Titel, wo Islands wilde Seele wohnt. Vielleicht hast du auch Lust, dich mal zu fragen, wo denn deine wilde Seele wohnt. Und mit der Frage, die ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet habe, will ich diese Podcast-Folge mal beschließen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst am Freitag oder am Dienstag. Der Frei-Raus-Podcast kommt ja zweimal die Woche und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit.
entwined.